Okay, ja, dann würde ich sagen, wir fangen mit der ersten Talkrunde an. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen hier bei mir auf der Bühne Frau Bettina Böttinger, Frau Odile Limper, Frau Bella Lesnick und Frau Petra Müller. Herzlich willkommen. Irgendwohin, wo Platz ist. Nur nicht auf meinem Stuhl. So, und weil ich ein bequemer Mensch bin, erlaube ich mir die Bequemlichkeit, dass Sie sich gerne selbst vorstellen dürfen. Vielleicht fangen wir einfach da aus an. Ja, die sind Hallo. An.
Ich bin Bella Lesnick und arbeite bei 1Live als Moderatorin. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Schönen guten Morgen, ich bin Bettina Böttinger, habe als Moderatorin beim WDR schon viele Jahre gearbeitet, versuche das weiterhin zu tun und habe eine Film- und Fernsehproduktionsfirma hier in Köln, Encanto GmbH.
Danke. Guten Tag, ich bin Odile Limpach, ich bin Geschäftsführerin von einer Firma, die Bluebyte heißt, gehört zur Ubisoft-Gruppe und wir entwickeln Computer- und Videospiele.
Ja, hallo, guten Tag, ich bin Petra Müller und seit 1. September Geschäftsführerin der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen.
Ja, ich würde sagen, das sind ziemlich beeindruckende Berufe, ehrlich gesagt. Wir wollen jetzt auch mal ein bisschen darüber sprechen, wie Sie dazu gekommen sind, wie Ihr Werdegang gewesen ist. Frau Böttinger, sagen wir Sie? Ja, ne? Es wäre sehr auffällig hier im Rheinland, wenn ich jetzt Sie sagen würde. Okay, dann sage ich natürlich gerne du. Wie war denn deine Arbeitswoche bislang?
Bitte was?
Wie deine Arbeitswoche war bislang.
Also, ist jetzt so,
ja. Also ich würde sagen, ihr beide das Mikro und hier das.
Okay, Mikro. Ich sage schon weiter. Ja, also ich fange mit dem Wochenende einfach an. Am Samstag bin ich gebeten worden, auf der ITB, auf der Tourismusmesse in Berlin eine Laudatio zu halten für nachhaltigen, sozialverträglichen und ökologisch verantwortbaren Journalismus. Da bin ich dann hingedüst, habe mich abends in Berlin mit einer Person getroffen, die vor 2 Jahren in der Sendung Kölner Treff war. Und ich versuche das dann auch schon mal fortzusetzen und den Gästen nicht das Gefühl zu geben, dass sie sozusagen nur Freitagabend Menschenfutter sind, in Anführungszeichen. Am Sonntag habe ich mich entscheiden müssen im Berliner Hotel, mache ich jetzt was sehr Schönes, gehe in das alte Programmkino Delphi und gucke den Film Pina von Wim Wenders oder bin ich fleißig und gucke die von mir produzierte Sendung Westart, 1,5 Stunden um 11 Uhr am Sonntag. Ich habe mich dann für die Westart entschieden. Die war bestimmt nicht so aufregend wie der Film Pina. Aber ja, ich weiß. Aber gut, denn ich musste gestern, als ich dann zurück in Köln war, gestern Morgen, ich beginne meinen Arbeitstag normalerweise in der Firma gegen 10 Uhr, eine halbe Stunde später als meine Kolleginnen und Kollegen, das nehme ich mir raus, mit der Kritiksitzung zu dieser Sendung. Ansonsten habe ich gestern einen relativ entspannten Tag mit Sitzung im Büro und war schon, muss ich sagen, ausnahmsweise gegen 19 Uhr zu Hause.
Hast du auch Karneval gefeiert?
Bitte?
Das ist jetzt eine private Frage. Hast du auch Karneval gefeiert?
Da draußen rennt gerade ein Hund vorbei. Am Tag vor Weiberfastnacht ist mein Dackel gestorben.
Ach, okay.
Deswegen habe ich Karneval zunächst abgesagt, hatte aber wieder eine Verpflichtung, weil ich hatte dem WDR versprochen, am Rosenmontag auf der Tribüne lustig zu sein. Das habe ich auch gemacht. Ich war Clown, das war schon vorbereitet. Und wenn man das Trömmelchen ruft, dann war für wenige Stunden der Dackel auch vergessen. Es war sehr schön.
Apropos Dackel, das ist ja auch so, dass du viele Formate auch mit Hunden produzierst. Also du hast ja auch eine eigene Produktionsfirma. Hat es damit zu tun, dass du jetzt ein unglaublicher Tierfreund bist oder ist es einfacher, mit Tieren zu arbeiten?
Das hat 2 Gründe. Der eine ist persönlich. Ich habe mir irgendwann überlegt, was mache ich noch so, wenn ich produziere? Und da ich eine große Hundefreundin und Tierfreundin bin, kam ich naheliegend auf diesen Gedanken. Und ohne Angabe, damals gab es diesen Tierboom im Fernsehen noch nicht so sehr. Und wir haben den sozusagen mit angestoßen mit verschiedenen Formaten. Heim für alle Fälle, Couch für alle Fälle, der Hundeprofi auf Vox und anderes. Der andere Grund war aber ein sehr viel wichtigerer, nämlich der, ich war knapp 10 Jahre festangestellt beim Westdeutschen Rundfunk bis zur Redaktionsleiterin einer täglichen Sendung. Da war ich noch relativ jung, bin aber dann aus dem Sender rausgegangen und habe die Firma gegründet und habe dann im September 93 angefangen, das Talkformat Betrifft zu moderieren und habe mir überlegt, wenn ich eine eigene Firma habe und selber das Format moderiere, dann hängt alles unmittelbar an meiner Person. Ich muss irgendwas schaffen, das mich selber von dem Druck befreit, dass ich jederzeit einsetzbar sein muss vor der Kamera, on air. Mhm. Und damit habe ich gesagt, ich bin also quasi gezwungen in der Position, auch anderes zu produzieren. Und damit ist man eigentlich schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Es ist manchmal schwer im Berufsleben zu sagen, ich bin jetzt hier und das reicht mir eigentlich und da bleibe ich jetzt einfach mal stehen. Sondern es gibt immer bestimmte oder sehr häufig bestimmte Sachzwänge, auf die man eingehen muss oder über die man sich Gedanken machen muss, wie will ich eigentlich weitergehen, an welcher Schaltstelle bin ich. Und so haben wir dann mit meinen Kolleginnen und Kollegen beschlossen, wir machen jetzt mehr Formate. Damit ist die Firma natürlich gewachsen, damit ist allerdings auch der Druck gewachsen, der auf natürlich auch auf mir lastet. Die Firma wurde im April 94 gegründet und mittlerweile haben wir 30 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist sehr schön, macht aber sehr viel Arbeit.
Wie ist die Frauenquote bei euch?
Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber ich würde mal sagen, halbe halbe. Ich hatte viele Jahre zwei Führungsstellen, die waren dann von zwei Frauen besetzt. Das hat sich geändert. Wir haben die Firma umstrukturiert, eine Mitarbeiterin ist nicht mehr dabei. Mein engster Mitarbeiter und damit sozusagen Führungsschiene ist jetzt ein Mann. Interessanterweise für die Herstellung, also Produktion, ist eine Frau verantwortlich.
Würdest du sagen, dass Frauen vielleicht sogar kreativer sind als Männer oder umgekehrt?
Kurze Antwort, nein.
Okay, gut. Knapp, aber auf den Punkt. Frau Lesnick, was stand denn bei Ihnen so in den vergangenen Tagen auf dem Programm? Ja, Sie, da hinten.
Ehrlicherweise die Steuer.
Die
Ich bin ja Freiberuflerin, das heißt eine Form der Selbstständigkeit und mir ist dann siebenteils eingefallen, dass ich die Umsatzsteuer vergessen habe fürs letzte Quartal, habe mich um die Steuer gekümmert. Und ansonsten habe ich geschrieben, ich schreibe gerade
wofür?
Mit einem Kollegen an einem Musical.
Okay, schön.
Mikromusical haben wir es genannt. Ein etwas, was es noch nicht gibt. Wir wollten einen eigenen Wikipedia-Eintrag haben, deswegen habe ich das Mikromusical erfunden.
Aber die kann man doch selber schreiben, oder?
Wikipedia. Bitte was?
Wikipedia kann man doch selber schreiben.
Ja, eben drum. Ach so, eben drum. Okay. Aber es gibt es halt noch nicht, Mikromusical. Man muss ja irgendwas finden, was es noch nicht gibt. Und und das war so mein Wochenende tatsächlich. Und dann bin ich mit dem Fahrrad. Ich fahre unfassbar gerne Fahrrad und ich finde nichts schlimmer als Regen, weil im Regen mag ich kein Fahrrad fahren. Und dann Steuer schreiben und Fahrrad fahren.
Und gearbeitet zwischendurch mal ein bisschen. Sie sind ja bei 1Live.
Richtig, samstags habe ich noch gearbeitet, ganz vergessen.
Gold heißt die Sendung?
Gold, 1Live Gold, ja.
War das immer klar, dass Sie zum Radio gehen und da moderieren wollen?
Nein,
oder
überhaupt
was,
nicht.
Was hatten Sie denn ursprünglich so auf dem Plan?
Ich habe nach dem Abitur Grundschullehramt angefangen zu studieren. Oh. Mathe, Sport, Sachunterricht, Schwerpunkt Physik. Das war nicht freiwillig. Es sind ja ganz viele Frauen in diesem Studiengang und alle wollten Biologie natürlich als Schwerpunkt und dann musste gelost werden und ich bin in Physik gelandet. Das war eigentlich meine Idee und ich habe dann im Studium im dritten Semester, also wir hatten relativ viele Praxisanteile, aber es war mir nicht genug. Ich wollte mehr Praxis, mich in der Praxis ausprobieren und habe dann als Vertretungslehrerin gearbeitet. Und habe da gemerkt, dass Schule so gar nicht mein Arbeitsplatz ist. Also ich fand das ganz schlimm. Das Studium war ganz toll, alles. Ich fand das aber ganz schlimm, zur Schule gehen zu müssen wieder. Also dieses morgens dahin.
Ja, ich kenne das.
Wir kennen das ja alle. Und ich war so froh, da raus zu sein, dass ich dachte, das ist ganz doof, dass du da jetzt wieder hingehst. Und dann habe ich das abgebrochen und dachte, okay, was machst du jetzt? Und wollte Medienmanagement studieren. Ich habe aber ein ganz katastrophales Abitur gemacht und
da geht man am besten zum Fernsehen mit dann.
Nee, eben. Wenn man was mit Medien studieren will, dann braucht man ja doch eine 1,0. Die hatte ich ja nun bei weitem nicht und habe dann Wartesemester sammeln müssen und habe dann Praktika angefangen. Und irgendwann, also zuerst im Medienmanagement-Bereich, Eventmanagement und dann bin ich irgendwann beim Radio gelandet und dachte, also ich hätte 12 Wartesemester sammeln müssen, um anfangen zu können zu studieren. 6 Jahre. Und habe ich gedacht, komm, 6 Jahre, da kannst du doch was Vernünftiges machen, als ein Praktikum an ein anderes ranzuhängen. Und habe dann gesagt, komm, machst eine Ausbildung. Und dann habe ich mich um Volontariate bemüht.
Kommen Sie mal in mein Alter, können Sie alle studieren.
Ja.
Bei den Wartesemestern, die ich mittlerweile habe. Haben Sie beim Radio dann auch irgendwie, also Sie haben Volontariat gemacht, haben Sie gesagt, beim
Radio? Im Hörfunk, genau.
Wie hat das ausgesehen? Was haben Sie da genau gemacht?
Da habe ich alles gemacht. Ich habe hauptsächlich moderiert, weil ich vorher schon als Praktikantin mehr oder weniger auch eine Morningshow moderieren durfte. Und habe dann viel moderiert, aber ich habe auch Nachrichtenschichten gemacht. Ich habe auch ein bisschen Programmplanung gemacht und Reportereinsätze ganz viel am Anfang. Da habe ich im Prinzip alles, was der Radioberuf an Facetten hat, habe ich da gelernt. aber hauptsächlich und schwerpunktmäßig da auch schon Moderation.
Und besteht ein Interesse zu sagen, dass Sie irgendwann mal zum Fernsehen wollen oder ist das Radio für Sie?
Also ich habe ganz lange gesagt, Fernsehen will ich überhaupt nicht machen, weil ich das immer ganz schlimm fand, oder ich fand es immer ganz toll, das Radio, also dieses, ich kann da hingehen, wie ich will, so, und kann mich da hinsetzen und es sieht keiner. Und ich kann mich da wirklich hinfläzen, wie ich will. Und ich sitze da halt auch immer so und moderiere da halt einfach so weg. Und im Fernsehen ist halt doch irgendwie sehr viel Optik und man muss da halt sehr bewusst sein und sich dessen bewusst sein, wenn man vor der Kamera arbeitet. Aber ich habe im letzten Jahr so ein Interesse daran entwickelt, weil ich das Gefühl habe, ich möchte mich weiterentwickeln. Es ist ein neues Medium, es ist ein ganz neuer Job im Prinzip auch, wo ich zwar die Voraussetzungen der Journalistin irgendwo habe, aber der doch eine andere Facette noch abdeckt und der mich interessiert, wo ich großes Interesse dran habe.
Was sind das denn für Tipps, die Sie hier an die jungen Menschen weitergeben könnten? Was muss man berücksichtigen?
Fernsehtipps kann ich gar nicht geben. Ich arbeite nicht im Fernsehen. Im Radio. Man muss ein großes Interesse an allem haben, habe ich festgestellt. Also, dass man halt irgendwie einfach sehr neugierig sein muss. Also ich habe ja auch, ich habe vorhin mit zwei Leuten gesprochen, ein Interview gegeben und die haben mich auch gefragt, was ist denn so das Wichtige oder ob es irgendwas gibt, was ich nicht so gut finde an dem Beruf, und das trifft nicht so ganz, was trotzdem gut ist, aber ich habe gesagt, man hat nie Feierabend. Dass ich oft sage, ich fänd's so toll, mal so eine Halbtagsstelle als Sachbearbeiterin im Finanzamt zu haben, wo man quasi also danach einfach den Kopf zumachen kann. Danach bearbeitet man einfach keine Einkommensteuererklärung mehr, sondern man kann irgendwas machen. Und mein Kopf macht nie Feierabend. Ich habe immer die Augen und Ohren auf und guck immer Nachrichten, verfolge die Nachrichten. Wenn ich irgendwas sehe, dann überlege ich mir, okay, kann ich das vermoderieren und schreibe Sachen auf. Und da muss man schon Bock drauf haben. So dieses Grundinteresse an allem und dass man irgendwie nie wirklich Feierabend haben möchte. So.
Ja, Frau Müller, Sie nicken. Vielleicht können Sie da auch ein bisschen was zu sagen noch.
Das liegt vielleicht an dem Begriff Feierabend. Ich weiß, der hat irgendwie für mich im Augenblick so, also der hat irgendwie eine solche Ausstrahlung. Ich fände es so super, weil ich halt, soll ich jetzt was zu sagen? Oder die anderen haben Sie immer so schön gefragt, was soll ich denn sagen?
Ich wollte Sie erstmal so entspannt in die Runde reinkommen lassen und jetzt stelle ich Ihnen eine Frage. Sind Sie angekommen?
Also, weil ich glaube, ein paar von meinen Leuten sind auch heute hier, die wissen, dass seitdem ich angekommen bin im 1.9. in Terminentakte, also ich habe noch nie so viel gesessen in meinem Leben.
Sollen wir können auch stehen.
Also ich würde mal sagen, das Ding heißt Filmsitzung. Okay. Ja? Also weil man sitzt von morgens bis abends im Stundentakt, man wird sozusagen vermietet und von einem Thema in das nächste geworfen. Das hat natürlich bestimmt was mit der Spezifik dieser Aufgabe jetzt zu tun, dass es gilt, die Leute alle kennenzulernen und so weiter. Wenn man hier an so einem Standort ankommt, das ist ja ein starker Medienstandort. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass die Filmstiftung sich in Zukunft auch um andere Medien als nur den Film kümmern soll, etc. Das heißt, man muss die alle mal kennenlernen, man muss mit denen ausmachen, was man in Zukunft miteinander tun will. Man muss mal bei den Games vorbeigehen und so weiter. Also wenn man jetzt mal auf den Begriff vielleicht so Führungsaufgabe kommt, dann ist das so, wie Bettina Böttinger gesagt hat. Man lässt sich immer was einfallen, um sich Freiheit zu verschaffen und Definitionsraum, und plötzlich ist die Falle noch härter als vorher. Und zwar die zeitliche Falle. Das finde ich ganz enorm. Ich glaube, das ist aber was, das geht Männern genauso.
Sie haben auch einen ziemlich bewegten Werdegang hinter sich, habe ich gelesen. Wie ist es dazu gekommen? Also Sie haben öfter auch mal den Beruf gewechselt?
Also ich würde mal sagen, im Prinzip, weil mir schnell langweilig wird. Ja. Ich habe so ein super tolles...
Ich dachte, die Medien wären so spannend.
Nee, vielleicht sind die Medien gar nicht die letzte Station, das weiß ich noch gar nicht.
Okay.
Ich habe so was ganz Tolles angefangen, also im Grunde genommen die klassische Ausbildung einer Juristenehefrau. Ich habe Germanistik gemacht und Kunstgeschichte und Ethnologie und sowas. Das war fantastisch, ja. Ein fantastisches Studium, das möchte ich auch auf gar keinen Fall missen. Nur mittendrin habe ich plötzlich gesagt, wenn ich jetzt nicht sofort mit der Wirklichkeit zu tun kriege, kriege ich einen Anfall. Okay. Und dann bin ich einfach über einen Job weil ich immer gedacht habe, ich muss irgendwas, das ist alles interessant, also diese Fächer haben ja viel auch mit Leben zu tun und mit verarbeiteten Erfahrungen, künstlerisch verarbeiteten Erfahrungen, aber ich habe dann gedacht, ich kann nicht immer am Schreibtisch sitzen, ich bin in der Uni, es kam so die Phase, wo ich in der Uni so dock in der Bibliothek eingepennt bin, habe ich gedacht, so geht das nicht weiter. Und dann habe ich angefangen zu jobben, bin aus dem Studium rausgegangen und bin in eine Agentur für strategisches Marketing gekommen. Da waren so Jungs, die haben gedacht, so, wir rocken jetzt mal die Welt als Unternehmensberater. Die haben gute Sachen gemacht. Und als es dann irgendwie der dritte, sagen wir mal, Schokoladenhersteller im Projekt war oder sehr interessant auch mittelständische Möbelhersteller in Ostwestfalen, mit denen kann man schöne Dinge tun, habe ich dann gedacht, vielleicht kann ich das mit Inhalten verbinden, die mich interessieren. Und da war gerade der erste Schub von Medienentwicklung, Privatfernsehen etc. in Köln da. Und dann habe ich einfach angefangen, darin zu arbeiten. Da bin ich zum Grimme-Institut gegangen. Dann habe ich aber gedacht, ach, irgendwie muss man auch was Neues machen. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich war bis vor 5 oder 6 Jahren immer selbstständig und frei und nie angestellt. Und ich finde, manchmal fühlt es sich jetzt noch immer komisch an.
Sie haben eben gesagt, dass es vielleicht noch nicht die Endstation ist. Wo soll es noch hingehen? Wissen Sie das jetzt schon oder entwickelt sich das noch?
Nein, also ich finde immer in den Stationen hat sich aus einer Station immer eine interessante Frage entwickelt. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel sagen darf, ich bin so als total kariertes, ich weiß nicht was, Teil nach Berlin gekommen und sollte dort Standortmarketing machen für den Medienstandort. Dafür gibt es aber gar keine Methode. Also ich bin irgendwie so, glaube ich, so ein Pioniertyp, glaube ich. Dann habe ich mir das irgendwie ausgedacht, wie das gehen sollte. Das hat auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und dann kam ich natürlich aus NRW und habe gedacht, boah, hier ist so eine Power. Warum kann man das nicht noch stärker verkaufen? Also in Anführungszeichen, warum ist der Medienstandort so ein bisschen hinter Berlin ins Hintertreffen geraten? Ich meine, da hatte ich ja selber was für getan. Also ich wusste eigentlich, warum. Und daraus hat sich dann aus verschiedenen Konstellationen...
Was ist denn der Grund? Würde mich mal interessieren, dass es so ist.
Also mal ganz böse gesagt... Gibt es einen unglaublichen Sog von jungen und kreativen Leuten nach Berlin, die zu wenig Geld haben?
Ja.
Ja, die was tun müssen. Da kommt irgendwie Power auch aus einem bestimmten, die was tun müssen, die was ausdenken müssen. Hier sind alle fetten Medienunternehmen. Und man kann hier ganz gut auch in den Unternehmen arbeiten und seinen Job tun. Aber dass man so das Gefühl hat, hier ist sozusagen die Avantgarde und das Vorne der Entwicklung. Das war mal so, ist aber abgegeben worden an Berlin. Es hat auch konkret mit Menschen und einer bestimmten Typologie von Menschen zu tun. Die Pioniere waren mal hier und die sind weitergezogen.
Okay, verstehe. Das heißt also, dass sich das jetzt in Berlin ein bisschen alles mehr bewegt in dem Bereich und man davon ausgehen kann, dass es jetzt hier in Nordrhein-Westfalen vielleicht noch so ein bisschen einschläft oder gibt es da irgendwas?
Wir sind ja gerade beim Weckruf.
Ach ja, echt?
Also alle miteinander, ihr.
Ja, okay. Frau Limpas, Sie sind Managing Director eines Entwicklerstudios. Ubisoft, da haben Sie früher für gearbeitet.
Ja, seit 15 Jahren.
Genau, richtig. Wie sieht da genau Ihr Arbeitsalltag aus?
Sehr, ich würde sagen, sehr voll. Ich fange dann an, ich fand es ganz gut, so Freitagabend sind wir so. Wie sieht da den Alltag aus? Also Freitag habe ich um 20 Uhr noch von zu Hause aus mit Amerika verhandelt, weil die sitzen in Kalifornien und mit der Zeitunterschied von 19 Uhr kriegt man keiner am Telefon. Dafür hatte ich die Kinder vom Fernseher gesetzt, dann halbe Stunde, weil ich wollte einfach meine Ruhe haben. Wochenende ist meistens für die Familie, wenn ich 3 kleine Kinder habe. Und das ist sehr wichtig dann auch, dass man die Zeit nimmt, auch zusammen Sache zu unternehmen. Und gestern war in der Firma sehr, sehr viele Gespräche. Wir entwickeln uns sehr, sehr viel im Moment. So wie ich verantworte das Entwicklungsstudio von Ubisoft in Deutschland. Ich hoffe, ein paar hier kennen die Namen Siedler oder Anu. Demnächst bringen wir auch ein Fitnessspiel raus. Also wir haben auch andere Sachen ausprobiert für Konsole. Und das läuft im Moment sehr, sehr gut. Und ich verhandle mit unserer Zentrale über neue Projekte. Also das ist eine sehr viele verschiedene Aufgaben. Es geht darum, die Strategie vom Studio festzulegen. Es geht darum, mit unserer Headquarters den Markt zu beobachten, zu sehen, wo entwickelt sich dieser Markt. Das ist ein sehr schöner, sehr schnelllebiger Markt. Ich glaube, das verbindet auch ein bisschen alle, weil die in den Medien was zu tun haben. Womit ich arbeite seit 15 Jahren in dieser Firma und ich weiß nicht mehr, wie viele Jobs ich hatte. Ich habe aufgehört zu zählen und auch auf die Themen, mit denen ich mich jetzt beschäftige, haben damit nichts zu tun, was ich 5 Jahre gemacht habe. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Vorteil von Medien. Das bewegt sich schnell, es sind immer neue Themen. Man darf nie Feierabend machen, man muss immer die Augen aufhaben. Ich in Kontakt mit meinen Kindern, die mir auch Sachen erzählen aus dem Kindergarten. Ich denke, oh Gott, die sind schon wieder so weit. Oder wenn man Fernsehen guckt, egal wo, wenn man auf Reise ist, wie konsumieren die Leute Medien da, was spielen? Also für mich ist es immer, was spielen die, wer spielt? Und das ist also es ist nichts Schlimmes, keinen Feierabend zu machen. Ich glaube, das ist, was uns bewegt, zu arbeiten, weiterzumachen. Ich glaube, ich kann dann was dazu sagen, was auch dieses Vereinbarung von Familien und Beruf, wenn man das nicht hat in dem Beruf, ich glaube, es ist fast unmöglich, dann weiterzumachen, weil man hat eine Familie zu Hause. Es ist anstrengend, muss man alles organisieren, aber wenn die Arbeit Spaß macht, dann macht man es auch gerne.
Aber es ist doch recht, also wenn wir von Computerspielen sprechen, dann ist es doch recht jungslastig. Oder würden Sie sagen, dass sich das geändert hat? Dass vielleicht allein durch diese ganzen Fitness-Sachen und so dies. Wer lacht denn da?
Das ist noch sehr viel zu männerlastig. Ja. Also wir sind in Düsseldorf im Studio sind wir 80 Leute im Moment, die dann steigen und ich glaube, ich habe fünf bis sechs Frauen.
Autsch!
Das hängt damit, dass die Berufe sehr technisch sind, das stimmt. Es ist aber sehr viel Nachwuchs da mittlerweile. Also wir wirklich schaffen mittlerweile Frauen zu finden und wir sind auch bereit, die auszubilden. Es ist vorher angesprochen worden, man darf auch keine Angst haben von technischen Berufen. Man muss auch nicht unbedingt selbst Programmierer sein, um mit einem Programmierer sprechen zu können. Man muss aber diese technische Verständnis mitbringen oder diese Begeisterung für Geräte. Ich glaube, bei jungen Mädchen, es ist selbstverständlich, die können ihr iPhone, ihr iPad, alles genauso bedienen wie ein Jung. Wenn die ein bisschen Interesse dafür zeigen, dann reicht das auch schon. Muss man einfach dafür offen sein und nicht sagen, vielleicht wie unsere Mütter, oh Gott, ist was Technisches, ich fass nicht an. Offen dafür sein, wenn in technischer Beruf, ich glaube, dass Frauen sehr viel, also Programmierung, solche Sachen sehr viel Erfolg haben können, weil die auch sehr kreativ sind, weil die auch vielleicht andere Art haben, ein bisschen zu denken und gute Lösungen finden können.
Da sprechen Sie gerade an, das Thema Programmierung. Es gibt ja die sogenannten Apps, die man ja auch selber erfinden kann und dann werden die vorgestellt bei Apple und dann werden die gefiltert und möglicherweise kann man dann damit ganz viel Geld verdienen, je nachdem. Das war natürlich am Anfang alles mal ein bisschen leichter, mittlerweile werden die extrem gefiltert, habe ich mir sagen lassen. Es gibt vielleicht auch ein paar Interessierte hier unter den Zuschauerinnen. Muss man da eine bestimmte Voraussetzung haben, überhaupt so ein Programm zu erstellen oder gibt es da Hilfestellungen? Oder?
Also mathematische Verständnis hilft schon sehr.
Ja,
das ist Programmieren. Also,
okay, ich habe schon gedacht, ich könnte irgendwie noch auf eine andere Weise viel Geld jetzt verdienen. Also,
okay. Aber um Spiele zu machen, es ist nicht nur Programmierer, es sind unheimlich viele verschiedene Berufe. Es sind Grafiker, es sind Programmierer, es sind Leute, die sogenannte Game Designer und da habe ich schon 2 Game Designerinnen, also Leute, die sich die Spielregeln letztendlich ausdenken. Wir brauchen auch Leute, die sich mit Finanz und Zahlen. Wir brauchen auch Leute, die im Marketing tätig sind. Also es sind sehr viele verschiedene Berufsbilder und es lohnt sich einfach reinzugucken und zu sehen, gibt es was, das mich vielleicht interessiert. Und man muss auch nicht nur den ganze Zeit gespielt haben, man muss einfach dafür ein offenes Ohr haben.
Frau Limpach, wussten Sie das immer schon, dass Sie irgendwann mal was mit Computerspielen zu tun haben? Also ich meine, ich oute mich jetzt auch als Computerspielerin. Ich habe auch so ein Ding zu Hause. Klar. Man hat ja auch mal Langeweile zwischendurch, ne?
Nein, ich glaube, also nein, das wusste ich nicht. Also 15 Jahre ist schon eine lange Zeit. Damals bin ich aber mehr oder weniger zufällig auf Ubisoft zugestoßen. Ich komme aus Frankreich und war seit 2 Jahren in Deutschland, habe eine neue Arbeit gesucht. Die haben jemanden gesucht, der Französisch spricht. Das war der Knackpunkt, weil es eine französische Firma war. Und dann bin ich in diese Welt der Computerspiele eingetaucht. Ich wusste aber auch nicht damals, wie gesagt, vor 15 Jahren habe ich Spiele vermarktet, die nichts mehr so viel zu tun haben, wie was ich jetzt mache als Arbeit. Ich glaube, das ist jeder Berufsweg, muss man dafür offen sein, neue Sachen. Ich glaube, es scheint so, dass wir alle sehr schnell auch Langeweile haben, wenn wir das Gleiche machen nach ein paar Jahren. Also wir suchen mal was Neues und man weiß es nicht, was in 10, 5 Jahren ist, zum Glück.
Wie kann man denn noch mehr Frauen dafür begeistern, sich für ihren Berufsweg oder Berufszweig zu entscheiden? Also es reicht ja wahrscheinlich nicht aus, nur Computerspiele für Frauen zu machen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, wir machen sehr, sehr viel. Wir arbeiten mit Universitäten, mit Fachhochschule, wo wir die verschiedenen Berufe vorstellen, wo wir bieten sehr viel Praktikas. Man muss einfach reinkommen. Das ist auch nichts Schlimmes, mit Männern zu arbeiten. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich ein sehr angenehmer Umgang. Das ist, muss man davon keine Angst haben, sondern nur weil es Männer sind. Also ich glaube, Aufklärung ist wichtig und es ist solche Veranstaltungen und da sind alle Firmen, die einfach in den Schulen reingehen und besser erklären, was möglich ist.
Okay. Bettina, du bist schon seit sehr langen Jahren sehr erfolgreich, big in business, würde ich jetzt so sagen. Sind eigentlich für dich Themen wie Talentförderung oder Frauenquote, Geschlechtergerechtigkeit überhaupt noch in irgendeiner Weise spannend oder würdest du sagen, dass da müssen wir nicht mehr drüber reden? Oder?
Naja, zunächst mal finde ich, wenn man eine Firma, wenn man Geschäftsführer in einer Firma ist und damit die Verantwortung hat, dann kümmert man sich um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch so, was eine spezielle Förderung angeht, Fortbildung im weitesten Sinne. Und da haben wir, glaube ich, in der Firma, ohne das jetzt zu sehr schönen zu wollen, so ein Forum geschaffen, wo die Mitarbeiter von sich aus auch kommen und Wünsche und Ansätze formulieren und wo ich auch darauf achte, dass ich Angebote mache, dass sich jeder einfach weiterentwickelt, weil das ist ja ein Punkt, der jetzt auch ist. Die Medien sind ja auch deshalb so spannend, weil sie sich im Grunde genommen ständig neu erfinden und weil sie viele Arbeitsplätze bieten, die nicht langweilig sind, sondern die sehr abwechslungsreich sind. Und ganz ehrlich gesagt, wenn man sich den Arbeitsmarkt anguckt, dann denkt man ja schon öfter, mein lieber Scholle, viele Menschen machen Dinge unter einem bestimmten Druck und die sind oft doch relativ gleich. Da passiert nicht so viel. Das ist ja bei den Medien speziell anders. Aber um auf den Kern der Frage zurückzukommen, ich habe es natürlich selber auch erlebt, dass ich gucken musste als junge Frau, wie komme ich jetzt hier weiter und was will ich eigentlich? Habe ich eine Vorstellung von dem, was ich möchte? Und ich erinnere mich sehr deutlich daran, dass ich, das war dann Anfang der 90er Jahre, einmal mit Hans-Jürgen Rosenbauer, der damals Kulturchef beim WDR war, ein Gespräch hatte und der dann zu mir sagte, Sie sind der Phänotyp Frau, den wir brauchen. Und das war ein Kompliment, aber eigentlich gar nicht.
Okay.
Sondern der hatte es ganz klar erkannt damals, also ich mag Herrn Rosenbauer, der hatte genau erkannt, die ist nicht verheiratet, die ist belastbar ohne Ende.
Kriegt wahrscheinlich keine Kinder dann. Nein.
Sehr energiegeladen. Und die Kehrseite dieses vermeintlichen Komplimentes war mal, dass der Chef der Fort- und Ausbildungsabteilung damals zu mir sagte, Sie können nicht so weiterarbeiten, Sie sind ein schlechtes Beispiel für die anderen. Fand ich sehr komisch. Aber das mit dem Phänotyp ist ganz wichtig, weil man guckt natürlich auch heute, gerade auch in Konzernen, sehr genau darauf, wie sich die jungen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einsetzen und wie nicht. Wer hat familiäre Verpflichtungen? Ich habe das eben mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass sie 3 kleine Kinder haben in ihrem sehr belastenden. Ja, in Frankreich sind die Dinge etwas anders als hierzulande. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn eine Erfahrung, von der man häufig liest, die habe ich genau auch gemacht. Ich fing damals dann fest angestellt beim WDR an, mit Ende 20. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es eine geschlechtsbedingte Benachteiligung gibt. Und dann habe ich gesehen, im Laufe der Jahre verschwanden Kolleginnen und tauchten auch gar nicht mehr auf. Oder plötzlich nur noch halbtags und als Freie. Wobei wir hatten alle die gleichen Startchancen, in Anführungszeichen. Das war dann die vielbeschworene Falle der Mutterschaft, die wunderbar ist bei der Familiengründung, aber es ist sehr schwer, sich in bestimmten Konzernen oder Arbeitsbedingungen dann wieder einzufinden in diesen Arbeitsprozess. Das darf man nicht vergessen.
Ja, eine Bemerkung dazu, das ist klar, ich habe 3 kleine Kinder, ich habe aber auch keine 3 Jahre Mutterschaftspause gemacht. Das geht nicht, ist ganz klar. Also ich glaube, ich bin französisch erzogen worden, das ist für mich okay, wenn ich nach 3 Monaten nach der Geburt wieder arbeiten gehe. Das ist völlig selbstverständlich. Ich glaube, das ist nicht nur man kann viel über Gesetze oder wie was möglich ist, aber es ist klar, wenn man einen Job machen will, auf gleicher Ebene wie viele männliche Kollegen, dann darf man nicht mehr als 3, 4 Monate fehlen. Da kann man den Anschluss wieder finden, dann ist man im Job wieder und dann ist es gut. Ich glaube, wenn man aber 3 Jahre weg sein will, es ist schwieriger, den Anschluss zu finden, definitiv.
Wie gehst du damit um in deiner Firma? Du hast eben gesagt, du hast 50% Frauen, 50% Männer.
Also bei der nächsten Ankündigung einer Schwangerschaft falle ich rückwärts vom Stuhl. Es ist ja bei der Zahl von ungefähr 30 festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so, dass wir einen sehr persönlichen Kontakt noch haben. Mhm. Und ich bilde mir schon etwas darauf ein, dass wir versuchen, weil diese Firma ja noch flexibel sein kann von der Größenordnung, dass wir sehr viele Möglichkeiten bieten, gerade auch für berufstätige Väter und Mütter. Und meine Erfahrung ist die, wenn ich mich sozusagen als Chefin kulant zeige und sage, okay, wir einigen uns auf eine bestimmte Leitzeit, auf frauenfreundliche Arbeitszeiten. Ich habe einen Vater, der in einem Scheidungsprozess war, wo es um das Sorgerecht ging. Und ich habe ihm dann gesagt, okay, dann kannst du die Woche in München sein, wenn es um das Sorgerecht geht. Und meine Erfahrung ist eigentlich die, dass ich als Chefin, wenn ich das so sagen darf, sehr viel zurückbekomme. Also das merke ich. Ich weiß, es ist sicherlich auch in großen Konzernen möglich, das zu machen, aber auch in diesen kleinen Flexiblen ist es einfach so, dass die festangestellten Mütter, die auf 30-Stunden-Basis beispielsweise arbeiten, dass die nun alles andere als trödeln. Die setzen sich sehr stark ein und der persönliche Bezug, egal in welchen Zusammenhängen man arbeitet, der persönliche Bezug und auch eine Freude an der Arbeit ist für mich einfach ganz elementar. Begeisterung für das, was man tut.
Vielleicht ist das gerade in Berufen mit einer Männerdomäne eine gute Voraussetzung auch für Frauen, wenn sie da arbeiten wollen, wenn sie halt auch irgendwo nur diese Basis haben, dieses persönlichen Bezuges, oder, Frau Limper?
Ich glaube, ich habe eine lustige Anekdote. Meine erste Schwangerschaft, ich hatte noch Zwillinge, kam ich zu meinem Chef. Damals war ich verantwortlich für den Gesamtvertrieb in Deutschland und das waren 70 Mitarbeiter und viel Geld. Und ich kam zu meinem Chef, der Franzose ist, der in Paris lebt und sagte, ich habe eine gute Nachricht, ich erwarte Zwillinge. Und seine Antwort, er ist Franzose, war, oh schön, wann bist du weg, wann kommst du zurück? Es kam, also er ist Franzose, es kam ihm nicht, also für ihn war okay, welche Zeit müssen wir überbrücken, bis du zurück bist und du deinen Job weitermachen kannst. Er kam überhaupt nicht in Frage, dass ich vielleicht ihm sage, 3 Jahre komme ich zurück. Er wusste, ein paar Monate werden wir schon irgendwie bekommen und das war's. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Mentalität, die in Deutschland noch fehlt. Sehr viel bei Männer-Chefsetage.
Das muss sich in der Tat noch entwickeln. Frau Lesnick, wie ist das denn bei Ihnen eigentlich beim Radio? Ja, Sie sind auch mal wieder dran. Haben Sie da schon mal das Gefühl gehabt, irgendwie ungerecht behandelt zu werden oder so selber?
Wegen des Geschlechter.
Ja, genau.
Gar nicht tatsächlich. Also ich habe in meiner ganzen Laufbahn noch nie wirklich darüber nachgedacht, ob ich jetzt benachteiligt werden könnte wegen meines Geschlechts. Gar nicht.
Überhaupt nicht. Ja, ich kann ja sein, dass es irgendwie am Arbeitsplatz aufgefallen ist, dass bei den Kollegen oder Kolleginnen oder so. Jetzt nicht bei ihr jetzt persönlich direkt, aber überhaupt insgesamt, ob es da vielleicht auch so eine Situation halt gibt.
Also es ist natürlich schon so, wenn man sich jetzt, also ich habe eine Sendung und wenn ich jetzt irgendwie überall, also der Kinderwunsch ist gar nicht akut bei mir, aber wenn ich mir jetzt so rein hypothetisch den Gedanken mache, ich bin dann mal raus, selbst wenn es 3 Monate sind, dann wird diese Lücke ja geschlossen und die Frage ist dann, ob sie dann wieder aufgemacht wird für mich, wenn ich wieder zurückkommen würde. Und da ich mir den Gedanken so akut noch nicht gemacht habe, hat mich das jetzt gar nicht so betroffen. Deswegen vielleicht auch das Gefühl, dass ich gar nicht benachteiligt werden würde, weil Männer in dem Fall vielleicht eher seltener rausgehen, immer noch seltener rausgehen. Aber wenn ich mir den jetzt mal so machen soll, spontan, würde ich da doch schon einen Gedanken drauf verschwenden und mir eventuell auch hätte ich vielleicht auch eine Sorge dabei, ob ich dann so nahtlos wieder da einsteigen kann, wo ich bin. Weil ich halt eine Sendung habe, die dann halt natürlich besetzt werden muss. Das kann.
Genau, das war jetzt auch die Frage. Wenn Sie schwanger sind, das sieht man ja nicht. Sie können ja da eher nochmal.
Genau, natürlich. Also Wir haben ja auch Kolleginnen, also Anja Backhaus, die ja auch schon zwei Kinder mittlerweile hat, also die haben ja auch gearbeitet hat man die Bäuche auch gesehen in der Webcam natürlich. Aber die sind dann auch natürlich halt zur Entbindung und ein paar Monate danach zu Hause geblieben, natürlich. Ja? Geht ja nicht anders.
Ja. So, komischerweise.
Es schreit halt sehr häufig. Ja. Es ist blöd, wenn das Mikro an ist.
Wie ist das denn eigentlich? Sind da eigentlich mehr Jungs oder mehr Frauen beschäftigt oder ist das auch so eine gleichbleibende Quote?
Bei den Moderatoren sind es, glaube ich, tatsächlich noch etwas weniger Frauen als Männer.
Woran liegt das? Was glauben Sie?
Weiß ich nicht. Also das heißt ja immer so, man kriegt ja so von Chefs immer gesagt, ja, es sind so wenig gute Frauen auf dem Markt, was ja an sich dann gut ist, weil wenn gute Frauen nachwachsen, dann ist das natürlich, man hat mehr Chancen, wenn man einfach gesucht wird. Also ich habe immer das Gefühl, dass Frauen gerade im Radio immer irgendwie gesucht werden. Ob das jetzt wirklich daran liegt, dass da wenig gute Frauen sind, das möchte ich so gar nicht sagen. Das glaube ich nicht.
Okay, ja, ich würde sagen, das war ein Aufruf. Wer will zum Radio?
Ja, eine, ja. Schön.
Bitte melden gleich.
Sehr gut.
Frau Limpach, Sie wollten glaube ich, auch eine, oder Frau Müller, Sie wollten Müller. Was dazu sagen, oder?
Müller,
genau.
Ja, ich würde gerne mal einen Moment was zusammenfassen und vielleicht ein bisschen ausholen, weil wenn ich mich hier umschaue, und mal bis auf den Herrn da hinten mit grauem Bart und Brille, sitzen ja hier im Wesentlichen wirklich sehr junge Frauen. Und ich glaube, denen kann man nur sagen, die Medien sind ein ganz tolles Arbeitsfeld für Frauen. Es ist kein Hochofen und es ist auch keine Autotechnologie, obwohl Technologie auch ein tolles Feld für Frauen sein kann. Also jedenfalls, es ist ein ganz tolles Feld, das ja auch zeigt in den ganzen Beispielen, die heute genannt worden sind, dass Frauen da sehr, sehr weit kommen können und einfach sich auch sehr stark in ihrer Arbeit verwirklichen können. Es gibt nur, finde ich, in der Betrachtung so die ein oder andere Falle da drin. Also wenn Elfie Schuh-Antwerps oder die Ministerin von Gleichberechtigungsfragen spricht, weiß ich nicht, ob die in ihrem Alltag überhaupt aktuell eine Rolle spielen. Es hat schon in meinem das nicht mehr unbedingt getan. Ich konnte immer tun, was ich wollte, wenn ich es ernst gemeint habe. Man muss sich dafür gar nicht verbiegen, man muss kein Mann werden dafür, das ist alles durch. Ja, ja, das hat es aber mal gegeben, also dem Beispiel tatsächlich von der Ansagerin, die Anfeindungen ausgesetzt war, daran kann man sich irgendwie noch erinnern, dass das so gewesen ist. Also man ist einerseits ein gutes Stück vorangekommen. Ich würde sagen, wenn Sie in der Berufswelt Frauen bis circa 30 Jahre befragen, ob sie Probleme haben, was Gleichberechtigung angeht, würden die alle Nein sagen. Und die haben auch recht, weil sie sind in der Regel viel engagierter als Männer, sie sind viel präziser als Männer, etc. Das sind wirklich, ich finde, Frauen sind fantastische Mitarbeiterinnen. Und dann gibt's aber aus meiner Sicht ganz klare Fallen, von denen ich ein, zwei auch erlebt habe und die ich gerne sagen möchte. Also es kommt ganz darauf an, was Sie auch gesagt haben, dass man an bestimmten Punkt nach vorne geht und sich zeigt. Frauen haben noch immer ein Problem damit, die gehen noch immer eher hin und arbeiten 2 Stunden länger, als mal zu sagen, hallo, hier bin ich und ich gehe auch mal nach vorne und ich gehe in die Öffentlichkeit. Wenn Sie in die Medien wollen, machen Sie das sofort, machen Sie jeden Fehler, den man machen kann, aber tun Sie das. Man ist immer zu schüchtern, man ist zurückhaltend. Auch, finde ich, gibt es das bei jungen Frauen noch. Ich finde, die nächste Falle ist die beschrieben worden ist, was tut man, wenn man Kinder haben will? Dann kommt eine strukturelle Benachteiligung und wenn man dann, wie in Deutschland, viele Frauen dann 2, 3 Jahre wegbleiben, haben die Jungs sie überholt. Und warum auch nicht? Weil jeder Mann, der 3 Jahre weggeht, ja, hätte ja auch Nachteile. Also das heißt, das muss auch dann in den Paaren neu verhandelt werden. Und damit ist man in dem Feld, den man aus dem Beruf so unterstützen kann, wie Bettina Böttinger das sagt. Aber man kann ihn daraus nicht verändern. Und es gibt noch etwas, finde ich, was eine Falle ist. Gerade ich komme jetzt gerade auch aus einem Unternehmen, wo, glaube ich, 85% der Mitarbeiter Frauen sind. Es gibt eine bestimmte Art von Auseinandersetzung über Dinge, im Unternehmen unter Frauen, die aus meiner Sicht sozusagen, ich würde mal sagen, Frauen müssen unempfindlicher werden. Die müssen sich mal streiten können und auseinandergehen, wie die Jungs das machen. Ich empfinde das als Nachteil von Weiblichkeit im Beruf, dass sehr viel sagen unter der Decke mit dem berühmten Zickenalarm erledigt wird. Und wenn das noch ein bisschen stärker wäre, dass sie auch da nach vorne gehen, dann gibt es überhaupt gar keinen Hinderungsgrund mehr.
Okay. Haben Sie vielleicht irgendwelche Fragen?
Wollte ich noch sagen, wir haben bei der Weihnachtsfeier einen Männerbeauftragten gewählt, weil so geht das nicht weiter mit der hormonellen Entwicklung in dem Land.
Ja, sind irgendwelche Fragen da aus dem Publikum? Ich komme mal gerne mit dem Mikro. Niemand? Gut. Ah, ups. Das, da komme ich mal runter. Und vielleicht sagen Sie auch direkt Frau Kiesler. Antje Kiesler, aufstehen vielleicht einmal kurz. An wen die Frage geht?
An Bella Lesnik. Und zwar interessieren mich konkret die Herausforderungen als Moderatorin.
Du meinst also, was man können muss?
Genau, oder? Und was auch manchmal vielleicht die Schwierigkeiten sind im Alltag.
Also ich mache das ja jetzt schon 7 Jahre, diesen Beruf insgesamt. Und empfinde das jetzt gar nicht mehr als so schwierig. Aber man muss, also da jede Moderatorin Journalistin ist, im Normalfall, sag ich jetzt mal, muss man, also es ist halt ein Beruf der Journalisten. Also wenn ich zur Arbeit gehe, dann habe ich die Nachrichtenlage eigentlich schon zu Hause gecheckt und bereite mich auf die Sendung vor. Also man muss, was ich auch ganz oft gefragt werde, also setze ich da jetzt so 4 Stunden hin oder 2 Stunden und erzählst ein bisschen, das ist natürlich nicht so. Es wäre schön, aber es ist nicht so. Und das wird in der Regel vorher vorbereitet. Und man muss auch, weil es Live-Sendungen sind, ich moderiere live, und da bekommt man auch irgendwie, was ich, wie mit Japan zum Beispiel, dann heißt es irgendwie, wir haben jetzt einen Slot in 10 Minuten mit dem Korrespondenten und denkt dir eine An- und Abmod und 3 Fragen aus und der ist jetzt gleich da live drauf. Und also das ist halt auch ein gewisser Druck, den man natürlich nicht von Anfang an hat, weil man irgendwie nicht bei einem Sender wie 1 live anfängt und mit einer Nachmittagssendung, wo live sowas passiert. Aber das muss man aushalten können, man muss trotzdem funktionieren können und darf nicht durchdrehen und anfangen zu weinen und sich auf den Boden zu schmeißen. Das ist so.
Okay. Danke. Noch eine Frage? Ja. Kommst du nach vorne? Du bist Ragnar Gerhard. Bitte, was steht da?
Rauna, aber das ist richtig geschrieben. Das wird
nur Rauna? Wo kommt das her?
Aus dem Finnischen. Ja, nochmal an Sie, Frau Lesnik. Und zwar, Sie haben ja eben gesagt, dass Sie, als Sie diese ganzen Volontariats gemacht haben und die Praktika, dass Sie da teilweise sogar auch als Praktikantin schon morgens eine Sendung moderiert haben. Jetzt ist es ja normalerweise so, dass man eigentlich erstmal eine Sprechausbildung haben muss, um im Radio überhaupt moderieren zu dürfen. Hatten Sie das schon bis dahin oder haben Sie es tatsächlich als Praktikantin jetzt eine Sendung moderiert?
Ich habe tatsächlich als Praktikantin eine Sendung moderiert und ich habe in meinem Volontariat habe ich auch 2-3 Stunden mit einer Sprechtrainerin verbracht, die mir dann aber die Betonung einer Nachrichtenmeldung beigebracht hat. Ich habe tatsächlich für das Moderieren habe ich kein Sprechtraining gehabt. Also ich weiß, also mein Mitvolontär, wir waren 2 Auszubildende, der hatte das irgendwie, der hatte da mehr, weil der aber auch nachrichtlich mehr den Schwerpunkt hatte. Ich kenne auch tatsächlich keine Kollegen oder Kolleginnen, die da, bevor sie ans Mikro durften, jetzt erstmal monatelang, jahrelang geschult worden wären. Weil wir sind ja keine Sprecher mehr. Das war ja früher so, dass man irgendwie, dass dann Redakteure geschrieben haben und Sprecher sich hingesetzt haben und das vorgelesen haben. Wir sind ja Menschen am Mikro. Und wenn ich jetzt einen S-Fehler habe, dann habe ich einen S-Fehler. Wenn ich krank bin und mich ein bisschen verschnupft und heise anhöre, dann kennst du das ja auch. Und dann ist das total okay, dass ich mich so anhöre. Und
wenn ich die Endungen nicht super toll artikuliere, dann kennst du das auch, weil du das vielleicht auch nicht machst und dann ist das total in Ordnung. Also der Moderator ist ja ein Mensch wie du. Also ich bin ja nicht anders als du und deswegen wäre es ein bisschen befremdlich fast, wenn ich jetzt so sprechermäßig sprechen würde, wie das die Leute, wirklich die Sprecher damals gemacht haben. Also ich habe da, es wäre auch, glaube ich, nicht gut. Also klar, wenn man irgendwie unverständlich spricht, dann kann man das eventuell versuchen, so ein bisschen wegzutrainieren. Aber eigentlich finde ich das auch nicht gut. Also man soll schon man selbst sein. Das soll man auch merken durchs Mikro durch, auf der anderen Seite vom Radio. Also
Frau Müller, ich würde gerne dazu, okay. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, diese Frage von Praktikas. Ich würde alle ermutigen, Praktikas zu machen und auch in mittelständische Unternehmen. Ich glaube, also die Zeit in mittelständische Unternehmen, man macht keine Praktika einem Kopierer und alle Praktikanten bei uns sind 6 Monate da, die bekommen sehr interessante Aufgaben, die werden komplett in der Arbeit eingebunden. Ich glaube, es ist von allen mittelständischen Unternehmen so. Das bringt unheimlich viel, dann lernt man was. Man weiß, das ist was für mich, das ist was nicht für mich. Sie haben es gesehen, Sie sind keine Lehrerin geworden, war auch wichtig. Bewerben Sie sich, wir suchen auch ständig. Also viele Firmen sind auf die Hilfe von Praktikern. Es ist bei uns, ich würde sagen, 50% der Berufsanfänger haben vorher ein Praktikum bei uns gemacht und nahtlos nach ihrem Studium kommen einfach in der Firma, man kennt sich, man weiß, man hat und man ist froh, dass man die Leute da durchgehen gelernt hat.
Frau Müller, jetzt doch nochmal eine Frage an Sie. Worin liegt denn der Vorteil eigentlich, dass man Quereinsteiger ist? So wie Frau Lessing das eben beschrieben hat. Sie hat gesagt, sie hat da irgendwie kein großartiges Praktikum gemacht, beziehungsweise ist als Praktikantin direkt ans Mikro gegangen.
Na, also vielleicht kann man das umdrehen und sich fragen, gibt es einen klassischen Weg, um in den Medien zu arbeiten? Ich glaube, alle Leute, die darin was tun oder die allerwenigsten haben das komplett so gelernt, wie man früher Schuster gelernt hat, um Schuhe zu machen. Gerade dieses Berufsfeld ist ja enorm in Bewegung.
Genau, aber wir haben ja eben gehört, dass es ja früher schon noch ein bisschen anders war, ne? Dass man Sprecherziehung vorher hatte,
bevor
man...
Ja, aber ich glaube, ich will es nicht sagen, dass es sich vollkommen aufgelöst hat. Man muss dann, wo man ist, in der Lage sein, schnell und viel zu lernen und sich damit auseinanderzusetzen und sich dafür zu engagieren. Aber ich glaube nicht, dass man irgendwie nach der Schule sagen kann, guten Tag, ich möchte gerne Radiomoderatorin werden. Also das kann man versuchen. Man kann versuchen, vielleicht ist das auch nicht unwichtig zu sagen, dass man, wenn man so ein Interesse hat, so ein bisschen breiter versucht, mal was auszuprobieren und in verschiedene, wenn das eine nicht klappt, vielleicht in der nächsten Medienbranche mal zu gucken, weil man wird dann einfach rauskriegen, ob man dahin passt, ob man zum anderen wieder zurückkommt. Das hat ja mit so vielen Dingen zu tun, ob man dann da wirklich Fuß fasst. Also ich würde mal sagen, Quereinsteigen ist der Normalfall geworden an der Stelle.
Okay. Hier habe ich noch eine Frage von der Anna Hepp.
Ganz schnelle Frage. Ich möchte nur kurz wissen, wie alt bist du, Bella? Und wie alt war Frau Böttinger bei der Firmengründung?
Ich bin 28. Bin ich ja schon fertig mit beantworten. Geil.
Bei mir geht's auch schnell. Ich war bei der Firmengründung 38.
Also 10 Jahre älter, kann man sagen. So, ja, dann sind doch irgendwelche Fragen da, sonst würde ich vielleicht diese nette Fragerunde hier beantworten. Vielleicht noch eine letzte Frage an Sie alle. Haben Sie noch irgendwelche Tipps vielleicht? Eventuell sogar auch noch, wie sieht Ihre Zukunft aus? Also Ihre berufliche Zukunft aus? Ja, wollen Sie anfangen, Frau Lessing?
Jetzt habe ich direkt die erste Frage wieder vergessen.
Ob Sie noch irgendwelche Tipps haben vielleicht?
Richtig, ja, unbedingt. Und zwar Praktika. Also wie ich es ja auch bei dem Studium, was ich angefangen habe, gemerkt habe, dass ich es wahrscheinlich, wenn ich nicht als Vertretungslehrerin gearbeitet hätte und mich darum bemüht hätte, was ja der Praxistest ist, dann wäre ich wahrscheinlich Lehrerin geworden und wäre kreuzunglücklich und wäre die schlechteste Lehrerin auf der ganzen Welt geworden, weil ich einfach so unglücklich gewesen wäre in dem, was ich tue. Und weil Medienberufe ja so vielschichtig und vielseitig sind, aber auch, was ich finde, sie wirken und scheinen oft anders, als sie dann tatsächlich sind, wenn man sie ausübt. Also wenn man jetzt, wie ich ja wie gesagt auch ganz oft gefragt werde, ach so, du setzt dich da jetzt 4 Stunden hin, ist ja ein lauer Job, dann hat man das Gefühl, es ist so. Und wenn man das dann ausprobiert und in der Redaktion mitarbeitet und merkt, okay, wie viel Vorarbeit und Arbeit in so einer Sendung drinstecken, dass es nicht nur ist, ich setze mich da mal eben hin und erzähle ein bisschen was und sage Musiktitel an und ab, dann ist das, glaube ich, total wichtig, dass man das an sich selber erfährt und spürt, ist es so toll, wie ich mir das vorstelle.
Berufliche Zukunft noch?
Ich würde gern Fernsehen machen.
Okay, gut. Bettina?
Ja, bei Tipp fällt mir jetzt etwas ein. Die Arbeitssituation ist ja in vielen Bereichen sehr angespannt, auch in den Medien. Die Verträge werden zum Teil auch in den großen Anstalten und Konzernen gekürzt. Und dadurch entsteht eine neue Konkurrenzsituation. Ich weiß nicht, ob Sie das auch bestätigen können von der Beobachtung. Es werden sehr oft zum Beispiel Jahresverträge rausgegeben. Was natürlich heißt, dass der Teamgedanke etwas darunter leidet, weil man genau weiß, okay, wird meiner verlängert oder der von meiner Kollegin oder der von meinem Kollegen? Und ich habe da eigentlich die Erfahrung gemacht, ich habe da mehrfach mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen, dass man sich dadurch sehr verunsichern lässt. Und da wäre mein Tipp einfach, sich von solchen strukturellen Maßnahmen im Grunde genommen nicht verunsichern zu lassen und auch bei der Arbeit das Prinzip des Miteinander gelten zu lassen. Natürlich ist es so, dass alle von uns unterschiedlich ehrgeizig sind, unterschiedliche Ziele haben, aber sich sozusagen auch in Teams spalten zu lassen durch die von oben ganz bewusst eingesetzten Mechanismen, dafür würde ich einfach warnen, weil das nimmt einem so sehr die Freude an der Arbeit.
Ihre berufliche Zukunft noch vielleicht?
Ja, mal gucken.
Okay. Frau Limper?
Tipps, es ist schon viel gesagt worden. Ich würde sagen, auf persönlicher Ebene, das ist schon vorher angesprochen worden, einfach machen, wofür man, was man Spaß hat und sich nicht abschrecken lassen von irgendwelchen Problemen. Ich würde von Kinderbetreuung oder wenn man den richtigen Partner hat, auch der eine bereit ist zu helfen und mitzumachen, dann ist es alles möglich. Ich glaube, Frauen sind sehr, sehr gut in der Organisation und das ist definitiv ein Pluspunkt. Wir kriegen an einem Tag so viel gemacht, organisiert und dank Outlook und auch die modernsten Mittel, dass es sehr viel möglicher ist, als man vielleicht denkt am Anfang, oh Gott, wie soll ich alles schaffen? Also einfach an sich glauben und wenn man Spaß an der Arbeit hat, dann kann man auch ganz, ganz viel drumherum auch haben und machen und ein schönes Leben haben, würde ich sagen.
Und wo wollen Sie noch hin in Zukunft? Oder bleiben Sie da, wo Sie sind?
Auf jeden Fall neue Herausforderungen.
Ja, okay. Da haben wir ja schon mal alle was gemacht.
Hier bleiben, ja, ich bin schon sehr, sehr lange in Deutschland. Also ich werde schon in Düsseldorf bleiben. Aber
in Düsseldorf?
Unsere okay. Ja, tut mir leid. Oh. Ich habe auch Karneval gefeiert in Düsseldorf als Französin.
Ach, das auch noch.
Diese Märkte entwickeln sich so schnell. Es ist das Schöne daran. Ich freue mich auf die nächste Herausforderung, die wir haben im Online-Bereich, im technischen Bereich.
Okay, viel Erfolg dabei. Und Frau Müller?
Ja, ich glaube, wirklich ist alles gesagt worden. Ich kann Frau Lessig nur zustimmen. Einfach ausprobieren und sich Sachen konkret angucken. Man kann sich viel ausdenken und dann passt es hinterher gar nicht zu einem. Und das einfach so schnell wie möglich mal einfach rangehen. Und ich war als junge Frau, ich habe immer so lange überlegt, ist das jetzt? Und ich hätte es einfach machen sollen. Und dann wäre die Sache viel schneller zum Punkt gekommen.
Ja, bei Ihnen weiß ich ja, da kommt noch viel auf Sie zu in der Zukunft.
Ich habe einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Oh, okay. Ich weiß genau, was ich tun muss. Die nächsten 5 Jahre.
Dann treffen wir uns in 5 Jahren nochmal an dieser Stelle und dann frage ich nochmal nach. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie meine Gäste waren. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, ihr habt jetzt erstmal 10 Minuten Pause. Dann geht's hier drin weiter mit der zweiten Talkrunde. Wir sehen uns dann wieder pünktlich auf die Minute. Ich komm gucken. Ja? Bis später. Danke.